Chris Bowden!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 120 vom 11. November 2025. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße am anderen Ende der Leitung wie immer Michael Weberer. Mosche Micha.
Ja, gute Gunnar, hallo liebe Hörerin, hallo liebe Hörer, der 11.11., da geht's doch los.
Na, Hallamasch, genau.
Ja, kannst du noch was einspielen?
Damit direkt alle abschalten.
Genau. Naja gut, es gibt wahrscheinlich Leute, die sind faschingsmäßig begeisterter unterwegs als ich. Von daher, ich habe jetzt hier nichts und außerdem geht mein Soundboard gerade nicht. Also ich habe jetzt hier gerade keine Musik zum Einspielen. Warte mal, was habe ich denn hier so? Vielleicht habe ich hier... geht das? Ah, guck mal, jetzt geht das Soundboard auch wieder.
Cool.
Das geht wir nur dann nicht, wenn man es wirklich braucht. Ja, wir testen live, ja. Warte mal, hier, guck mal, das habe ich hier. Das ist doch hier fast schon gut hier.
Jetzt hätte man natürlich noch die Meldung dazu.
Die Meldung zum Trainer, neue Trainervorstellung und dann die Musik.
Ja gut, er wurde ja auch während des Spiels nochmal verabschiedet und wir verabschieden jetzt hier auch nochmal.
Ach so. Gebührend. Nils Döring mit einer Hallamasch. Also das war jetzt keine Karte, ich weiß schon.
Ja, nee, passt ja nicht so ganz.
Nee, auch nicht so ganz. Nee. Okay, ja, ja. Wir sind schon mittendrin. Also zunächst mal hallo zusammen. Hat ein bisschen gedauert, auch unseren Drittliga- Turnus mit ungefähr einmal pro Monat, den haben wir jetzt auch nicht eingehalten, sind jetzt schon über 2 Monate her, dass wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Was ein bisschen so terminliche Gründe hatte, die letzte Länderspielpause, wo es ganz gut gepasst hätte, die fiel dann auch gerade in die Herbstferien. Und dann war uns auch so ein bisschen die Lust abhanden gekommen, so in letzter Zeit, was ziemlich unmittelbar auch mit den Darbietungen unserer Mannschaft zusammenhängt. Aber jetzt... Star Wars Episode 4, A New Hope. Gestern wurde der neue Trainer vorgestellt und ja, da werden wir sicherlich gleich ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Micha, wie ist es dir ansonsten ergangen in den letzten 8 oder 9 Wochen seit unserer letzten Aufnahme und wie hast du die, ich glaube, 10 Spiele oder wenn man den Hessen-Pokal dazu nimmt, sogar 11 Spiele unserer Mannschaft verfolgt?
Ich habe tatsächlich auch seitdem wir den Podcast aufnehmen, ich glaube noch von diesen 10 Spielen nie so wenige gesehen. Also ich habe natürlich die meisten gesehen, aber auch halt einige nicht. Das hatte auch mit unserem Urlaub zu tun. Und noch schlimmer ist, wir haben jetzt November. 14 Spieltage sind gespielt und ich habe tatsächlich einen Sieg live im Stadion gesehen.
Einen, ja. Das sind nicht viele. Das war am ersten Spieltag, oder?
Das war am ersten Spieltag gegen Ulm.
Danach waren wir noch richtig hyped. Ich glaube, wir haben kurz danach aufgenommen.
Da haben wir aber Prognosen rausgehauen, die nicht gut gealtert sind. Wobei vielleicht am Ende der Saison schon, aber aktuell nicht.
Ja, ja. Wir sind dann doch halt auch so typische Opfer halt des Tagesgeschäfts. Ne? Das ist halt so. Als Fußballfan hängt man da auch noch zu sehr irgendwie, wenn es letzte Wochenende gut war, dann ist die Welt rosa-rot und wenn du verloren hast, dann ist alles Mist.
Gut, damals dachte ich auch noch, dass Ulm eine bessere Rolle spielt. Mhm. Und ich meine, wir gehen ja auch weiterhin ins Stadion, weil wir nicht nur, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern weil ja immer die Hoffnung dabei ist, dass es besser wird, dass es schön, ein schönes Stadionerlebnis wird. Ich hatte tatsächlich das Pech, dass ich gegen Regensburg unter der Woche war ich krank. Mhm. Und gegen 60 war ich dann im Urlaub. Und die Spiele gegen 60 in Rostock habe ich jeweils nicht gesehen, weil es unsere Reisetage waren und ich da viel Auto gefahren bin. Da ging leider nichts. Und ja,
Das passt ja
das waren
ganz
aber
gut. In
dann.
Rostock ging für unsere Mannschaft auch nichts.
Ja, das eine Spiel so, das andere so, ne?
Hm.
Dafür habe ich aber auch schöne andere Stadionerlebnisse gehabt. Ja, genau.
Ja.
So.
Willst du gleich davon erzählen oder
Wollen
später
wir
oder
gerade
gar nicht?
Groundhopping-mäßig anfangen?
Ja,
Auch wenn
mach
ich
das
jetzt.
doch. Machen wir das jetzt als erstes. Warte mal hier. Jetzt, wo das Soundboard wieder geht, dann kriegst du eine Groundhopping-Musik. Warte mal. Hier.
Micha on Tour.
Ja, genau, da ist er.
ja, also genau, ich war dann, wir waren in Italien und auf dem Hinweg konnte ich das dann so drehen, dass wir einen Zwischenstopp in Mailand gemacht haben. Und dann habe ich mich bemüht um Tickets und war dann mit meinem Sohn tatsächlich im San Siro oder halt im Giuseppe Meazza und habe Inter Mailand gegen. Jetzt weiß ich nicht, das Kürzel, aber auf jeden Fall gegen Cremonese haben wir gesehen. Und ja, also da wir an dem Tag erst angereist sind, und bis, naja, wie es dann halt so ist, ins Hotel und bla blub, und dann lag das nicht so gut verkehrsmäßig Richtung Stadion. Auf jeden Fall kamen wir dann erst, bin ich mit Moritz dann, der ist ja 8, halt zum Stadion. Gut, dann musste dann. Dann ist das ja auch da. Dann kommst du mit der U-Bahn an und dahinter sind diese Drehgitter, wie wenn du auch, keine Ahnung, beim Zoo rausgehst oder beim Schwimmbad oder so, wo du halt nur in eine Richtung gehen kannst. Und er geht halt vor und ich hinterher. Und dahinter stehen dann direkt so die schwarzen Männer, die dann da anfangen, irgendwelche Armbänder ihm anzulegen.
Ach so.
Wo ich auch so dachte: Ja, okay, gut. Egal, dann habe ich ihm da was für gegeben und. Es hat da ein Armband, von dem ich gar nicht mehr weiß, wo es jetzt ist. Egal, auf jeden Fall hat es dann, es ist ja ein großes Gelände. Und bis wir dann am richtigen Eingang waren und da dann durchkamen, und die haben dann tatsächlich auch unsere Ausweise kontrolliert. Zum Glück hatte ich beide mit. Das hatte ich auch noch nie. Aber die haben uns wahrscheinlich auch als Touristen erkannt und gucken, da haben da schon dann drauf geachtet. Also war jetzt kein Problem, aber dauert dann natürlich ein bisschen länger. Auf jeden Fall waren wir kurz vor Anpfiff im Stadion und dann hat der Moritz einen sehr schönen Satz zu mir gesagt und hat gemeint: Papa, das fühlt sich irgendwie viel besser an, wenn man im Stadion ist, wie wenn man das zu Hause in der Wohnung guckt. Und aber gut, er musste auch erst 8 werden, um in Mailand im Giuseppe Meazza Stadion zu sein. Bei mir waren es dann nochmal so. Ja,
40 Jahre
ein
mehr.
paar Jahre mehr. knapp 40, ja. Und ja, aber gut, war dann ein, ich sag mal, lockerer Heimsieg von Inter. Und irgendwann hat Moritz dann seine leere, ach, was weiß ich, Sprite-Flasche genutzt, um da sich als Trommler zu betätigen, aber ich habe ihn dann mal machen lassen. ja, nee, also war ganz cool. Also war aber auch tatsächlich so ein Wetter wie nicht gestern, aber wie am Sonntag gegen Köln. Zumindest vom Nebel und vom Diesing. Am nächsten Tag war das dann tolles Wetter. Und ja, also war dann ein schönes Erlebnis und
Das heißt, ihr hattet dann keine Fernsicht. Ihr saßt wahrscheinlich auch im Oberrang dann, oder?
Mittelrang
Ach,
saßen wir
Mittelrang. Okay,
tatsächlich.
dann guckst du eh nicht raus. Ich saß damals dann im Oberrang. Dann guckst du dann so zwischen Dach und Tribüne. Ist ja dann halt ist ja eine große Lücke. Und da konnte ich so rausgucken und dann konntest du dann bis ja so halt bis in die Stadt quasi reinschauen. Das ist ja irgendwie diese eine Burg, die konnte man da aus der Ferne sehen.
Dieses Kastell, ja.
Ja, oder Kastell, genau. Das war ganz lustig.
Ja, da genau, weil im Kastell waren wir am nächsten Tag, da war dann blauer Himmel und schön Sonnenschein und 20 Grad. Genau, aber es war US Cremonese, Inter hat 4-1 gewonnen und es war tatsächlich, ja, Oberrang, weiß ich gar nicht, ob wir es dann pünktlich geschafft hätten.
Ja, das ist nochmal ein gutes Stück da
So zum
hochzuklettern,
Anpfiff.
ja. Ja.
Also diesen markanten Aufgängen sind wir jetzt nicht hoch, weil die tatsächlich ja nur zum Oberrang führen.
Ja.
Und ja, aber ja, waren ja über 70.000 und wir waren dann recht nah zu den Auswärtsfans aus Cremonese. Ja, theoretisch hätten wir uns da noch Karten geholt. Also ich hatte dann auch so, ich glaube, das waren so Reseller-Tickets, die ich dann auf über den offiziellen Account da geholt habe. Das war auch ziemlich nervig, dass ich die Tickets endlich hatte. Da hatte ich dich ja auch noch mit so ein bisschen reingezogen,
Ja.
nach deinem Dings gefragt, weil es irgendwie übers Handy nicht geklappt hat, aber über den Computer ging es dann. Und weil dann auch die Tickets, die man, ich brauchte ja zwei nebeneinander. Ja, ein Einzelticket wäre jetzt überhaupt kein Problem gewesen. Ja, von daher war das ganz cool und genau, dann jetzt nicht Groundhopper-mäßig, aber zumindest auch nochmal ein anderes Stadion. Vor 10 Tagen waren wir in München mit dem CJ und Dominik und ja, mit einer Busladung anderer Leute aus Rheingau und Wiesbaden und haben den Heimsieg von den Bayern gegen Leverkusen gesehen, wobei das ja auch nur eine Halbzeit interessant war. Aber zumindest, also Heimsiege sehen kann ich schon, aber halt nicht in Wiesbaden gerade.
Ja.
Deshalb fahre ich noch nicht nach Mannheim, da will ich keinen Heimsieg von der Mannschaft mit M sehen. Und nein, so schlimm ist es noch nicht.
Mailand, München, Mannheim.
Ja, genau. Hauptsache Heimsieg. Nein, das klappt dann hoffentlich nicht mit dem Heimsieg von Mannheim. Aber ja, das waren zumindest zwei ganz schöne Erlebnisse, wo wir dann auch jeweils für die, oder wo ich mich natürlich auch in München für die Heimmannschaft gefreut habe. Aber dann in Mailand, dann freut man sich natürlich auch mit, auch wenn es mir ansonsten egal ist. Ja, das waren zumindest jetzt mal zwei größere. Also, ja, ich meine, die Zuschauerzahlen waren ja wahrscheinlich jeweils ungefähr so viel, wie bei uns im ganzen Jahr dann zusammenkommen. Und so grob. Genau, aber ja, war jeweils ganz, ganz nett und vor allem hatten wir auch im Urlaub viel Sonnenschein. Aber das ist ja hier kein Reisepodcast, von daher war es das mit meinen Erlebnissen außerhalb des SVWW.
Ja, na gut, dann stellen wir uns mal den Tatsachen. Es ist Herbst, es ist grau, nass, kalt und so ist auch der Fußball, den wir meistens hier zu sehen bekommen. Wir hatten uns das alles anders vorgestellt. Anfangs der Saison waren wir noch hyped, danach haben wir wenigstens noch von dem Pokalspiel gegen Bayern gezehrt. Aber mittlerweile sind wir so richtig ja, so in der Herbstdepression angekommen.
Ja,
Seit unserer letzten, ja.
zumal ja auch Union Berlin uns jetzt jegliche Berichterstattung geklaut hat im Zuge der Bayern.
Union Berlin. Ach so, ja, genau. Die haben jetzt natürlich das erste Mal, die erste Mannschaft, die nicht gegen Bayern verloren hat. Da ist jetzt auch mein Dauergag, den ich irgendwie jetzt hier wochenlang auf Blue Sky repostet habe, dass bisher sich noch keine Mannschaft besser gegen Bayern präsentiert hat in dieser Saison als der SVW in Wiesbaden. Den kann ich jetzt auch nicht mehr bringen. Schade. Das hätte ich gern bis zum Saisonende durchgezogen. Aber gut.
Zumindest bis Weihnachten wäre ganz cool gewesen.
Ja. Aber wir sind immerhin noch die einzige Mannschaft, die nach einem 0-2 nochmal ausgeglichen hat gegen Bayern. Das hat auch noch keiner geschafft.
So.
Vielleicht kann man da noch irgendwas draus bauen.
Ja, die Berliner gehen in Führung, die Deppen, ey.
Ja, Schweine.
Das soll das.
Na gut. Ja, also seit unserem letzten Zusammenkommen hier gab es 10 Spiele, habe ich vorhin schon gesagt. 10 Spiele in der Liga, ein Hessen-Pokalspiel. Bilanz durchwachsen. In der Liga, ich glaube, 3 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Wenn man jetzt mal wohlwollend den Sieg in Baunatal im Hessen-Pokal noch dazu nimmt, dann ist es gerade so ausgeglichen. Aber natürlich nicht das, was wir und auch nicht das, was sich der Verein vorgestellt hat. Und so kam es dann nach dem Spiel gegen, was war es, gegen Aachen, ne? Dass auch Uwe Stöve genug gesehen hatte und sich schweren Herzens von Nils Döring getrennt hat. Ja, dann unter dem Interimstrainer, also dem bisherigen Co und jetzt wieder Co-Trainer Frank Steinmetz und Giuliano Modica, hat man dann die Pflichtaufgabe in Baunatal dann erfüllt mit einem 3:1-Sieg, auch beim TSV Havelse 2:0 gewonnen und jetzt am vergangenen Wochenende leider 0:1 gegen Viktoria Köln, sich die ansonsten schöne Bilanz vermasselt. Ja, aber gut, jetzt ist ein neuer Trainer gefunden, Daniel Scherning. Sollen wir mit ihm anfangen oder willst du noch was zu Nils Döring sagen? Vielleicht machen wir ein kurzes Fazit noch zu Nils Döring, oder?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt,
Ja.
ja. Genau, ich habe eben noch mal geguckt. Also, wir hatten ja nach 5 Spielen aufgenommen, meine ich. Und da hatten wir 7 Punkte.
Oder war es nach dem vierten? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Warte mal, lass mich
Ich
schnell
dachte
schauen.
nach dem 5., aber vielleicht habe ich mich jetzt auch verguckt.
Nach dem vierten, eine Schweinfurt war das letzte. Aber auch da hat man schon 7 Punkte.
Ah, ich habe das Bar Pokalspiel mitgenommen, natürlich. Okay. Also es waren 5 Spiele, aber 4 in der Liga,
Ja,
ja.
ja.
Okay. Genau, da hatten wir. Ja, nach 4 Spielen hatten wir 7 Punkte, was natürlich damals noch recht gut aussah. Und dann musste Nils Döring nach dem 12. Spieltag gehen, richtig? Genau.
Nachdem, ja, genau.
Ja, und da standen wir dann nach 12 Spielen mit
13, ne?
16 Punkten auf Platz 13. Und ja, also da ging die Tendenz natürlich schon nach unten, beziehungsweise sie sollte ja eigentlich nach oben gehen, was man jetzt auch so hört. Also der Wunsch oder sie gehen davon aus, dass sie die Voraussetzung geschafft haben, dass man da zumindest um den Aufstieg mitspielen kann mit dem Kader. Und das haben sie ja jetzt auch klar erwähnt. Das ist ein bisschen, ja, ich meine, von Nils Döring kam ja selten irgendwas mit Substanz vor oder nach irgendeinem Spiel, so für mich. Vielleicht sehe ich das zu kritisch, aber es waren ja mehr so Floskeln, die dann kamen. Und gegen Ende hat man dann schon auch gemerkt, dass es so mehr so Richtung, das ist ein klassischer angezählter Trainer, der um seinen Job fürchtet. Was auch die Aussagen angeht, es ist nicht, es hat sich nichts wirklich entwickelt. Gegen Duisburg war man relativ chancenlos. Gegen Regensburg hat man halt gewonnen, weil die ja, noch uninspirierter wirkten. Wo du einfach das Bessere von zwei nicht guten Teams warst. Ja, dann Ingolstadt hättest du tendenziell noch eher verlieren können, meiner Meinung nach. Das war auch kein gutes Spiel. Saarbrücken spielst du in Überzahl eine Halbzeit und stehst aber hinten drin. Klar, es ist ein Pech im Schiri auch, dass der einen Elfmeter gibt, der keiner ist und so. Und das ist ja generell auch so ein Ding, dass du, was verschossene Elfmeter angeht, die Statistik ist ja wahrscheinlich auch den meisten bekannt. Gerade gegen Saarbrücken und gegen Aachen muss man natürlich sagen, wenn das andersrum läuft oder zumindest alle treffen, gewinnst du wahrscheinlich gegen Saarbrücken und holst gegen Aachen einen Punkt. Oder gewinnst es vielleicht auch. Dann sieht die Sache natürlich auch schon anders aus. Aber auch dann in Stuttgart wieder 0-0, wo du auch eigentlich dich bei Stritzel bedanken musst, dass du es nicht verlierst. Ja, 60 kannst du am Ende auch noch einen Ausgleich kassieren. Hast du ja auch, hat er nicht gezählt. Oder war dann eben auch ein bisschen Glück dabei. In Rostock dann wieder chancenlos. Gegen Aachen, wie gesagt, mit den Elfmetern blöd. Gegen Baunatal hast du ja auch wieder zwei Elfmeter verursacht, sogar defensiv. Und ja, Havelse war dann ja auch wieder so ein richtiges Drecksspiel. Wurde dann aber auch, ja, dich auch wieder beim Keeper bedanken kannst. Diesmal nicht bei Stritzel, sondern bei Bodar, der den einen da schön an Pfosten lenkt. Ja, im Endeffekt, man hat da einfach gemerkt, es tut sich nichts. Und auch unter Steinmetz war das derselbe dröge Fußball mit den gleichen gleichen Spielern mehr oder weniger. Und ja, jetzt gegen Köln hast du in der zweiten Halbzeit gut gespielt, da hast du 0-0 stand, dachte ich eigentlich, dass wir es nicht mehr verlieren, hast es trotzdem hinbekommen. Also es ist alles, wie gesagt, du hättest gegen Havelse auch unentschieden spielen können, du hättest gegen Köln unentschieden spielen können, gegen Aachen, also es ist immer so, du hast mal so einen Ausreißer nach unten, wo du dann halt verlierst. Klar, meistens auswärts. Dann hast du auch mal ein Spiel, wo du sagst, das war eigentlich ganz okay, zumindest eine Halbzeit lang oder auch ganz gut. Aber über 90 Minuten oder zumindest über einen Großteil des Spiels zu sagen, das war eine gute Leistung, da haben die mit Dampf auch nach vorne versucht oder haben, wie gesagt, versucht mit irgendeiner Form von Pressing an den Ball zu kommen. Das hatte man selten. Sie sind immer irgendwie zu ihren Chancen gekommen. Aber schön anzusehen war es selten. Und von daher auch folgerichtig oder überfällig, sich dann von Döring zu trennen war. Wenn man das Ziel hatte, aufzusteigen, verstehe ich nicht, warum man mit Döring überhaupt in die Saison geht. Aber gut, das
Ja, gut,
kann man
das.
jetzt sagen, hinterher weiß man das, aber das wussten, glaube ich, auch, oder wenn man da gefragt hatte, das wussten die meisten auch schon vorher, dass das wahrscheinlich sich nicht mehr ändern wird. Und klar, dass man ihm eine gewisse Entwicklungschance einräumt, ist ja auch in Ordnung. Aber wie gesagt, dann darf man eben auch nicht solche Ziele haben, meiner Meinung nach.
Ja, also ich stimme dir zu, wenn man es jetzt mal aus Sicht oder aus Argumentation jetzt von Stöve sieht, da war ja letztes Jahr der Auftrag nach dem Abstieg konsolidieren, stabilisieren, das waren ja immer so da die Begriffe.
Genau.
Kann man sagen, okay, hat man geschafft, auch wenn es ja zwischenzeitlich mal so in der Rückrunde dann doch ein bisschen harzig wurde, aber da hat man sich ja dann doch gegen Ende der Saison ja gefangen und irgendwo dann, was waren wir denn am Ende, 9. oder 10. oder irgend sowas. Irgendwo stabil abgeschlossen. Okay, dann kommt ein neues Sommertransferfenster, neue Spieler kommen und Ansprüche sind höher, die Zielsetzung ist eine andere und jetzt hat man halt nach einem, ja so ungefähr nach einem Drittel der Saison halt ein Zwischenfazit gezogen und gesagt, nee, das passt nicht mehr zusammen. Also das, ich sehe es auch so, also ich glaube, ich hätte schon damals nach dem Abstieg war ich eigentlich schon nicht begeistert unbedingt von der Idee. Aber gut, das ist jetzt alles lang her,
Ja,
ist jetzt auch wurscht. Und gut, jetzt ist es so, man hatte die Hoffnung, ich meine, das ist ja auch eine schöne Idee. Man hat da einen, der ist lange im Verein, der hat sich dann da quasi hochgearbeitet über verschiedene Positionen, über das NLZ als Co-Trainer, schließlich dann zum Cheftrainer. Aber letztendlich, jetzt nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch die fußballerische Entwicklung ist halt echt sparsam. Ja? Also das ist ja auch, das schreibe ich in jeden zweiten Spielbericht da rein bei mir im Blog, das ist halt immer diese Ideenlosigkeit. Ja? Ich meine, dann, selbst wenn man dann mal den Ball hat oder auch längere Ballbesitzphasen, jetzt auch gegen Köln, die zweite Halbzeit hat man ja überwiegend das Spiel gemacht. Das Spiel fand ja fast nur in der gegnerischen Hälfte statt. Aber man hat dann keinen blassen Schimmer, wie man wirklich ernsthaft eine Defensive, die einigermaßen aufmerksam ist, in Verlegenheit bringt. Und wenn es dann mal so ist, die wenigen Momente, wo man wirklich mal Unordnung hat, dann schafft es keiner mal irgendwie vernünftig da aufs Tor zu schießen. Also es ist wirklich ein Trauerspiel. Da wird dann nochmal hier
Also
versucht, irgendwie nochmal ein Querpass und hier nochmal raus und doch nochmal die Flanke und dies und das. Und das ist alles irgendwie so, ja, viel auf, weiß nicht, ich glaube, das wirkt einfach sehr nach Zufall. Man guckt mal irgendwie, ja. Das macht mich richtig kribbelig, wenn ich darüber nachdenke. dass man so keinen stringenten Plan hat. Ja? Also es ist irgendwie auch mal Spielzüge im letzten Drittel. Ja? Das klappt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zwei, dreimal pro Spiel. Manchmal fällt ein Tor. Im Idealfall fällt hier auch gegen Köln kurz vor der Pause dann aus dem Nichts das 1-0. Das war einmal eine schöne Kombination. Aber das ist halt insgesamt einfach viel zu wenig. Also das, denke ich, wird jetzt die allergrößte Aufgabe vom neuen Trainer zu sein, da einen guten Plan und gute Abläufe und Automatismen mit der Mannschaft einzustudieren, wie man halt mit einer gewissen Verlässlichkeit auch irgendwie zu Chancen kommt. Dass man dann jetzt nicht jedes Spiel drei Tore schießt und jedes Spiel gewinnt, das ist völlig klar. Und das wird auch seine Zeit brauchen, aber dass zumindest mal, ja, ich sag mal, die spielerische Grundlage da ist oder erarbeitet wird, dass man in den gegnerischen Strafraum kommt und da dann auch irgendwas zustande bringt. Ich meine, wenn du jetzt guckst, was wir in letzter Zeit, wir hatten in den letzten vier Heimspielen drei Tore. Also, dann hast du an Weihnachten, spielst du dann vor leeren Rängen, wenn das so weitergeht, ne?
Ich habe zwei von den drei Toren gesehen.
Immerhin.
Ja, nee, also es stimmt schon. Also du hast, ich meine, wenn du eine Mannschaft bist, die deren Identität es ist, dass du defensiv gut stehst oder besonders gut stehst, daraus in Kontersituationen kommst oder vielleicht bei Standards sehr gut bist, so wie es Osnabrück auch mal eine Saison hatte oder mehrere, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber dann will ich auch defensiv entsprechend das sehen, dass du im Prinzip als in der Fankurve im Stadion bist und wartest, okay, wann schlagen wir zu, wann kommt der Ballgewinn, wann kommt der schnelle Gegenstoß. Ist jetzt nicht der Traum, aber ist in Ordnung. So. Oder wie gesagt, am Anfang der Saison hattest du auch noch ein paar Mal, dass die Mai mit seinen, der ja sehr gut flanken kann, da häufiger in der Mitte jemand gefunden hat. Sei es Kaya, sei es Floto. So, früher war es eben Goppel, den hast du jetzt ja nicht mehr. Und ja, also wie du sagst, es ist einfach. Du warst ausrechenbar, man hat ja in der Regel dieselbe Formation gespielt und entweder der Plan hat geklappt oder nicht. Anpassungen gab es wenige und wenn, kamen sie nicht von Döring, der sich dann gerade bei Heimspielen auffällig dann hingesetzt hat und Steinmetz sowieso schon an der Linie stand und dann gecoacht hat. Und ja, dazu kommt es ja, dass auch Spieler wie Luckenegger und Mockenhaupt gar keine Rolle mehr spielen, wo man sich fragt, warum, wenn man sieht, wie Wohlers da hinten rumfällt und in jedem zweiten Spiel einen Elfmeter verursacht. Irgendwann mal gesagt, Wohlers verursacht die Elfmeter, die Kaya dann nicht verwandelt.
Ja,
Was ja natürlich jetzt erstmal keinen Sinn macht, aber
A, das und B, man muss dazu sagen, also ich glaube, es waren zwei von Wolas. Aber
nee.
ich meine ja, zweimal Handspiel. Das war
Also der hat
einmal
gegen, ja.
in Ferl und
Ja.
gegen Aachen, meine ich, oder? Weiß ich
Und
jetzt nicht
gegen
genau.
Saarbrücken hat er die Grätsche ausgepackt. Die war zwar außerhalb vom 16er, aber das war auch Wohlers. Bin ich mir ziemlich sicher.
Okay.
Also das waren, also drei waren es mindestens. Ich kam letztens im Gespräch mit jemandem auf vier. Ich glaube, mit Bernd war es. Vielleicht hat er dann da auch einen noch dazu gezählt. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, Stritzel hat ja, glaube ich, glaube, wir haben sechs Elfmeter gegen uns bekommen und gut, einer wurde ja in Ferl aufgrund des Popo-Gates da verballert oder warum auch immer. Und die anderen hat Schützel gehalten.
Also zwei andere. Oder drei. Wie viel waren es?
Ich glaube, sechs Elfmeter und drei waren drin.
Ja.
Saarbrücken und Aachen haben auf jeden Fall verwandelt. Und er hat gehalten in Schweinfurt, meine ich. Und
Ja, das
Ferl
war
hat
ganz kurz vor Schluss.
verschossen.
Ja, genau.
Ja, genau, Schweinfurt. Also die Siege, die wir hatten, Schweinfurt, wenn du einen Elfmeter in der Nachspielzeit gegen dich kriegst, Havel so mit dem Riesending, also ja, also wie gesagt, alles eher wackelig. Egal, auf jeden Fall, aber viel schlimmer ist ja unsere Elfmeterbilanz, ne? Also sechs Elfmeter bekommen und einen getroffen. Immerhin einen. Das wäre noch schlimmer sonst, aber dann ja auch egal wer. Kaya drei verschossen, Schleimer verschossen, Agraphiotis verschossen und auch alle nicht gut.
Ja.
Also schwach, viel zu, also nicht sehr platziert, auch nicht fest oder am Tor vorbei. Und also das ist ja wirklich furchtbar. Ich stell dir vor, wir wären gegen Bayern ins Elfmeterschießen gekommen. Wäre peinlich.
0-3 im
Kommst gegen Bayern ins
Elfmeterschießen,
Elfmeterschießen und dann ist nach drei Schüssen rum.
ja.
Ja, nachdem wir drei Rückgaben gemacht haben. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Ja, und ja, also ich hatte mich, letzte Saison war das, glaube ich, nach dem Spiel gegen Essen. Vielleicht war es auch diese, ich 3, 4, freitags. Kann auch im August gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich mich nach einem Heimspiel gegen Essen, die haben ja den Koshinat, ne? Als Trainer. Und da hatte mir ein Fan von RWE kurz am Bahnhof
Ah,
unterhalten und
das war letzte Saison. Ich erinnere mich noch an die Geschichte.
ja, genau, das war letzte Saison, meine ich auch. Und dann meinte er so nach dem Motto, ja, die hatten da ja lange so diesen Trainer-Azubi und jetzt hat man einen richtigen Trainer und das merkt man eben auch einfach. Und dann habe ich nur gesagt, ja gut, wir sind noch auf diesem Stand mit dem Trainer-Azubi. Und gut, bei Essen ging das dann vorwärts unter Kuschinat. Von daher sieht man ja auch schon, was möglich ist. Gut, um jetzt die Arbeit von Daniel Scherning bewerten zu können, wahrscheinlich können wir das erst nächstes Jahr so richtig. Aber vielleicht gibt er ja auch schon entsprechende Impulse und Struktur. Und dann wird auch spannend sein, ob eben ein Luckenegger und Mockenhaupt dann im Kader sind oder vielleicht auch wieder anfangen. Haben jetzt 2 Wochen Zeit knapp. Ja, da wird sich dann bin ich dann also natürlich dann erstmal gespannt, welche Formation wählt er, ne? Wie ist dann die erste Startelf? Und dann hat er 5 Spiele bis zur Winterpause.
Ja, wobei vor allem der Dezember schon knackig ist, was die, zumindest jetzt, wenn man aktuell so die Gegner anschaut. Da haben wir Osnabrück, da haben wir Cottbus und da haben wir Hoffenheim. Das sind momentan die Plätze 3, 2 und okay, Hoffenheim ist jetzt wieder ein bisschen zurückgefallen, 7, aber die sind auch völlig unberechenbar. Also ja, da sollte sich auf jeden Fall schon was ausdenken.
Aber hast du jetzt den Auftakt, die ersten Spiele gegen das erste Spiel gegen Mannheim und dann Heimdebüt gegen Aue. Das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, trotz allem auf Augenhöhe. Und das schwierigste Spiel dürfte dann sicherlich in Osnabrück werden. Heim gegen Cottbus, klar, die gehen auch immer. Da volle Pele Power da und ja, das wird auch, da musst du auf jeden Fall halt voll dagegen halten. Aber klar, also es könnte bis in die Winterpause recht holprig werden, ja. Und weil er ist jetzt auch nicht als Heilsbringer bekannt. Er ist noch recht jung für einen Trainer, hat aber eine gewisse Erfahrung. Weiß ich, ob du noch mehr zu ihm sagen willst dann jetzt?
Nee, jetzt wäre vielleicht an der Stelle mal der Moment, wo wir mal einen Hörerbeitrag einspielen. Der Dirk hat sich nämlich gemeldet. Pass mal auf, ich guck mal, hoffentlich klappt das mit dem Soundboard jetzt. Achtung.
Gude, Gunnar, Micha, Devin, niemals erste Liga-Hörer und dann alle Fans des SVWW. Hier spricht der Dirk und ich gebe mal meinen Senf zu unserem neuen Trainer Daniel Scherning ab. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das glaube ich, das werden wir erst in ein paar Wochen wissen. Und mein eigenes Wissen über ihn ist dafür eigentlich auch viel zu gering, um das besser zu beurteilen zu können. Aber in der PK hat er schon mal einen guten Eindruck hinterlassen, eine klare Ansprache und gute Zielvorgaben gegeben. Er versucht, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen, was ich als positiv sehe. Und positiv sehe ich auch, dass er jetzt durch die Länderspielpause ein bisschen mehr Zeit hat, die Mannschaft vorzubereiten. Was ich mir persönlich wünsche und erhoffe, ist, dass ein bisschen mehr Engagement an der Seitenlinie dabei rumkommt, ein klareres Spielsystem und auch eine Flexibilität, um auf unterschiedliche Spielsituationen reagieren zu können. Außerdem hoffe ich, dass die Stärken der Spieler besser genutzt werden und sie auch auf den jeweiligen Positionen wirklich eingesetzt werden. Aber das Hauptziel für mich ist besserer Fußball, damit wieder die Fans mitgenommen werden, weil es waren doch schon einige sehr frustriert im Stadion. Okay, bis dann, macht's gut.
Ja, vielen Dank, Dirk. Ja, ich denke, da spricht er auch für uns und für sicherlich einen großen Teil der Fans. Es hat in letzter Zeit oder schon geraume Zeit eigentlich keinen großen Spaß mehr gemacht, sich den Fußball anzuschauen. Und da haben wir sicherlich alle die Hoffnung. Aufstieg wäre natürlich schön, klar. Aber das ist, ich meine, das kannst du A eh nicht planen. Von daher ist auch so diese bisschen schwammigere Zielvorgabe oben mitspielen, ist für mich auch völlig in Ordnung. Weil oben mitspielen, das heißt ja, da gewinnst du mehr Spiele, als dass du verlierst. Wenn du regelmäßig gewinnst, ist meistens die Voraussetzung auch, dass du halbwegs ordentlichen Fußball spielst. Nur mit Schrottfußball gewinnst du auf Dauer nicht. Also von daher sind das so, ich sag mal, die Argumentationskette passt für mich. Und ja, also stimmt da Dirk zu. Ja, über Daniel Scherning wissen wir jetzt wahrscheinlich alle nicht wahnsinnig viel, außer das, was wir halt so gelesen haben. Er war halt jetzt Trainer in Braunschweig, da ging es nur um den Klassenerhalt. Das hat er in der vorletzten Saison geschafft, unter anderem mit diesem 1-0-Sieg am vorletzten Spieltag gegen den SVW. Das war gerade damals Dörings zweites Spiel als Cheftrainer. Letzte Saison sind sie wieder unten reingerutscht und standen am Ende auf dem Relegationsplatz. Die Relegation hat man ihm nicht mehr spielen lassen. Ich weiß gar nicht, wer dann sein Nachfolger war. Der hat dann jedenfalls dann gegen wen war es? War es Osnabrück oder was? Nee, Saarbrücken war es. Saarbrücken war es letztes Jahr, ne? Also jetzt im Sommer.
Ja.
Genau. Also, ja, vorher in Bielefeld hat er keine ganze Saison überstanden. Das lief nicht ganz so gut, aber okay. Das trifft ja auf Rüdiger Rehm, traf das auch zu und der wurde danach unser Rekordtrainer. Also von daher ist das für mich kein Makel. Und davor war er jahrelang Co-Trainer von Steffen Baumgart in Paderborn, hat da einmal den ganzen Rutsch vom Abstieg in die Regionalliga, der dann dank Lizenz Entzug oder wer war das denn? 60 ist, glaube ich, dann damals heruntergegangen. Nur deswegen sind die ja drin geblieben und dann haben sie ja den großen Durchmarsch gemacht bis in die Bundesliga. Da war Scherning Co-Trainer. Also, ja, was seine Arbeit und was sein Fußball auszeichnet, kann ich tatsächlich auch nicht sagen, weil ich jetzt zum Beispiel Braunschweig jetzt außer in den beiden Spielen gegen uns auch überhaupt nicht jetzt beobachtet habe. Also, ich hoffe und gehe davon aus, dass sich Stöwe und Kollegen mehr Gedanken gemacht haben als das, was er jetzt auf der Pressekonferenz oder was er auf der Pressekonferenz dann irgendwie erzählen wollte. Er ist ja da ein bisschen wortkarg beziehungsweise schweift dann ab irgendwie und erzählt dann irgendwie so, ich sag mal so von diesen Soft Skills, die aber eigentlich ja jeder Trainer ja irgendwie mitbringen muss, was weiß ich, Teamfähigkeit und Mannschaft führen und bla. Keine Ahnung, diese ganzen Sachen. Ja. Aber ich sag mal, was man konkret jetzt an fußballerischer Idee sehen möchte oder was sonst irgendwie so der Plan ist, wo man gesagt hat, ja, Scherning ist es und nicht XY. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur vielleicht ist man ganz pragmatisch hingegangen und hat gesagt, wer ist auf dem Markt, wen können wir uns leisten und Schärning ist jetzt noch nicht so eine große Nummer, dass der sagt, nee, ich warte jetzt nur auf Angebote aus der zweiten Liga oder höher, so wie es jetzt vielleicht ein Sascha Hildmann gerade tut. Sondern der saß jetzt halt ein paar Monate zu Hause und hat sich gefreut, dass der Anruf kam. Also wenn man es jetzt mal ganz, ganz platt runterbrechen möchte. Also vielleicht ist es auch einfach nur so ein praktisches Zusammenkommen. Was aber nicht heißen muss, dass es nicht am Ende doch gut funktionieren kann. Ja. Ihr merkt schon, ich eier ein bisschen rum. Ich weiß jetzt auch nicht tatsächlich, was für ein Fußball uns da erwarten könnte. Ich glaube, er ist pragmatisch genug, um jetzt erstmal zu sehen, was stellt er mit der Mannschaft an, wenn er sie jetzt erstmal kennengelernt hat. Wie ich so auf Transfermarkt gesehen habe, ist so seine bevorzugte Formation jetzt gewesen, so ein 3-5-2. Ich hatte auch schon so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass wir halt auf der einen Seite keinen und auf der anderen Seite einen sehr offensiven Außenverteidiger haben, wäre vielleicht eine Dreierkette für uns auch eine gute Variante. Also drei Innenverteidigern. Dann ist halt die Frage, wie sortierst du es denn vorne? Ja, also keine Ahnung, da wird er sich sicherlich Gedanken machen und vielleicht auch verschiedene Sachen ausprobieren. Und dann am Freitag gegen Siegen auf dem Hallberg um 14 Uhr da im ersten Testspiel, da kann er auch gleich mal vielleicht ein bisschen was probieren. Vielleicht sehen wir mal ganz andere Formationen, als wir sie zuletzt gesehen haben. Ja, und dann habe, wie Dirk auch gesagt hat, ich denke so, der Einstieg ist jetzt eigentlich ideal mit zwei vollen Trainingswochen, ein Testspiel dazwischen. Also besser kannst du es während der Saison ja eigentlich nicht haben, um neu zu einer Mannschaft zu kommen. Hast du noch eine weiterführende Meinung zu Daniel Schärning, Micha?
Also was bei Schärning natürlich auffällig ist, er kommt ja, glaube ich, aus Paderborn oder ist da geboren und war dann eigentlich auch nur da in der Ecke.
Ja, so
bislang als Trainer tätig. Er hat, glaube ich, in Bielefeld angefangen, da die zweite gemacht. Da war irgendwann Co-Trainer bei Paderborn. Und dann war er in Osnabrück und ist von da, glaube ich, in die zweite Liga während der Saison aufgestiegen. Ne? Also sprich...
In Osnabrück ist er, glaube ich, nicht aufgestiegen.
Nein, er ist praktisch... Er hat Osnabrück verlassen.
Ach so.
Während der Saison, um zweite Liga machen zu können.
War das so?
Auf jeden Fall war er, was mir aufgefallen ist, wie gesagt, er kommt aus Paderborn, war dann als Spieler in Paderborn, Pfullendorf, Bielefeld, Verl, Bielefeld und Schalke, also außer Pfullendorf dann eben nur auch da die Ecke. Und dann als Trainer, wie gesagt, Bielefeld 2, erst Co-Trainer, 2 Jahre, dann 4 Jahre bei Bielefeld 2 als Trainer, dann war er in Paderborn, 5 Jahre Co-Trainer, hat dann Osnabrück gemacht, ein Jahr, dann Bielefeld ein Jahr und dann 2 Jahre Braunschweig. Ja. So grob. Warte mal. Genau, also lassen wir mal die Co-Trainer-Tätigkeiten weg. Erste richtige Station als Trainer war bei ihm Osnabrück im Jahr 2021. Die sind da gerade abgestiegen von der zweiten in die dritte und sie beendeten die Saison dann auf Platz 6.
Ja, Ziel war damals Wiederaufstieg, das hat nicht geklappt.
Genau. So, und jetzt steht hier, Mitte August kehrte Schärning zu Bielefeld zurück und übernahm als Nachfolger von Uli Forte die Zweitligamannschaft. Mitte August ist für mich jetzt kein...
Ja, ich glaube, das fand man da auch nicht wahnsinnig gut, dass der da, glaube ich, irgendwie kurz nach Saison gestartet oder irgend sowas.
Genau, das meine ich. Der ist dann da von Osnabrück kurz nach Saisonbeginn nach Bielefeld, weil die einen Trainer gesucht haben. Und die hatten die ersten 4 Spiele verloren. Und dann haben sie ihn aber nach der Hinrunde 17 Punkte, Platz 16 und Anfang März haben sie ihn dann im Abstiegskampf freigestellt. Und das heißt, er war dann da nicht mehr Trainer. Und dann haben wir doch gegen Bielefeld die Relegation gewonnen. Oder bin ich da jetzt
Ist das, ja, das müsste
falsch?
hinkommen, ja.
Ne? 23, ne?
Ja.
Genau, so. Das heißt, die. Ja, also er hat sich von Osnabrück oder von Bielefeld locken lassen, hat Osnabrück verlassen und hat es dann aber auch nicht schlechter gemacht wie der Trainer vor und nach ihm. Kann man zumindest so sagen. Und dann hat es bis November gedauert und dann hat er eben den Zweitligisten Eintracht Braunschweig übernommen im Jahr 23. Und dann haben die ihn ja vor den Relegationsspielen gegen Saarbrücken entlassen.
Das war aber erst eine
Also
Saison später.
stimmt. Also hat
Genau.
er praktisch die Saison 23 mit Braunschweig, oder oh, müsste ich jetzt gerade mal gucken.
Ja, genau. Das, da haben sie ja, die waren ja mit uns im Abstiegskampf und haben es dann am Ende dann geschafft
Genau.
mit dem 1-0 damals am vorletzten Spieltag, hatten sie dann ihren Klassenerhalt ja sicher.
Genau, da stimmt, muss ich nachgucken, ja, muss ich nur nachdenken. Genau, da hat er praktisch dann den direkten Klassenerhalt geschafft. Ich wollte jetzt nur gucken, November 23, wie die da standen.
Wahrscheinlich auch unten drin, ne?
War das nicht das, wo zwei Teams komplett hinten drin standen? Ich
Ja.
meine, Braunschweig und Osnabrück, meine ich.
Und wir standen ja eigentlich ganz gut da zu der Zeit, ja.
22, 23, ne?
Ne, 23, 24.
Ah ja, stimmt, wir sind 23 aufgestiegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Gucken wir mal nach 10 Spielen. Ja, genau. Pauli und Osnabrück hatten 5 bzw. 6 Punkte nach 10 Spielen. Er kam im November, hieß es. Moment. Weil da ging es dann nämlich los. Wir haben nämlich im Dezember gegen Braunschweig auch verloren oder im November, als der kurz da war und die hatten vorher nichts gerissen. Und dann haben wir das Heimspiel gegen die verloren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da habe ich, glaube ich, noch auf die Weihnachtsfeier verzichtet für den Bums. Von unserer Arbeit, November, 7. November 23, warte mal. So, nach dem 12. Spieltag hatte Braunschweig, genau, da hatten sie immer noch 5 Punkte. So. Wir hatten 18 Punkte nach 12 Spieltagen und die hatten 5 und Osnabrück hatte 7. Genau, so, und dann kam Scherning. Erstes Spiel war dann am 13. Spieltag anscheinend. Das haben sie dann, glaube ich, das haben sie direkt gewonnen. Okay.
Ja, dann bei uns haben sie auch 3-1 gewonnen dann.
Das haben sie. Jetzt ist der das Jahr verrutscht wieder. Leck mich doch.
Aber willst du das, was willst du jetzt gerade machen? Willst du das jetzt nochmal
Nee,
gucken?
ich wollte halt eigentlich nur. Also, zum einen wollte ich jetzt sicherstellen, dass ich da recht hatte mit meiner Erinnerung, dass die direkt bei uns gewonnen haben. Aber nee, die hatten vorher schon gewonnen. Ah, die haben gegen Osnabrück erstmal gewonnen. Wann haben die denn gegen uns dann gespielt? Haben sie in Hamburg verloren?
Ja, das war der vorletzte Hinrundenspieltag, weil das war ja auch der.
Dann war das doch im Dezember, ja. Okay, also hat er das erste Spiel gegen Osnabrück gewonnen, dann hat er zweimal verloren und dann haben sie bei uns 3-1 gewonnen am 8.12. Genau. Gut, also auf jeden Fall hat er dann, also er hat ja wirklich Braunschweig übernommen, als sie auf dem Boden lagen. Ja, 5 Punkte nach 12 Spielen und hat die dann zum Klassenerhalt geführt, was ja dann durchaus
Durchaus eine Leistung war, wenn du da
so würde ich
mit so einem
jetzt.
Rückstand startest, ja.
Genau, also er hat dann die Saison klar mit 38 Punkten beendet, aber das waren dann immer noch aus 22 Spielen 33 Punkte. Was ja dann,
Was schon ganz gut ist.
ja, 1,5 Punkte, ziemlich genau, pro Spiel. Natürlich mussten die das Spiel gegen uns auch gewinnen, damit es so klappt, aber gut, ist jetzt mal egal. Und ich sag mal, ein Jahr später standen sie dann ja mit 35 Punkten eben auf dem Relegationsrang. Was da dann jetzt die Verantwortlichen dazu bewogen hat zu sagen, dass die Relegation traume ihm jetzt nicht mehr zu. Dazu kann ich jetzt natürlich auch nichts sagen, aber ich würde jetzt mal sagen, Kapitel in Bielefeld hat er selbst beendet, weil er in die zweite Liga, nee, Osnabrück hat er selbst beendet, weil er in die zweite Liga konnte. Bielefeld, ja, war er für die Saison vergleichsweise lang im Gegensatz zu den anderen, aber gut, das schien nicht zu klappen. Und ja, und in Braunschweig war er dann ja auch erstmal das erste Jahr stark und das zweite Jahr, gut, da ging es dann halt gegen Ende dahin. Ja, und von daher, ich finde es auch immer gut, wenn ein Trainer jetzt etwas länger Pause hatte, also dass er nicht so direkt von einer anderen Nummer zu uns kommt. So hat es Reh meiner Meinung nach auch mal dann direkt in Ingolstadt verzockt. Weil er eben, ja, da meiner Meinung nach zu schnell den neuen Job angenommen hat. Man muss das, glaube ich, immer erstmal ein bisschen verarbeiten und sich ein bisschen Ruhe gönnen. Und ja, Denk Schärling wurden in Braunschweig die letzten Spiele dann zum Verhängnis, die sie beide klar verloren haben. Die eben auch dazu geführt haben, dass sie auf dem Relegationsrang waren. Ja, aber gut. Ich denke mal, wenn von den gehandelten Namen, die man so gelesen hat, wenn Sascha Hildmann, wir haben die Informationen eigentlich auch nur aus Nordrhein-Westfalen erhalten, ne? Weil Aachen zeitgleich auf Trainersuche war. Und dann hat man immer mal über Artikel, wo es eigentlich um Alemannia Aachen und die Trainersuche ging, gehört eben, dass Sascha Hildmann mehreren Drittligisten abgesagt hätte, dass er da nicht zur Verfügung steht zurzeit. Oder vielleicht dann auch eben für die dritte Liga nicht, dass er eben vielleicht dann eher wieder in die zweite Liga will. Und von daher, ich weiß natürlich nicht, wer noch, Entschuldigung, auf dem, ja, zu haben, sich angeboten hat vom Berater, wer da angeboten wurde oder wer da noch zur Debatte stand. Aber für mich klingt Scherning erstmal als gute Lösung. Er ist natürlich noch relativ jung für einen Trainer. Aber ja, ich meine, ist der jetzt 42 grad geworden. Und wie gesagt, war jetzt also seit Saisonende war der jetzt praktisch ohne Beschäftigung. Und da weiß man jetzt natürlich auch nicht, gab es keine Angebote, wollte er Pause machen, ne? Aber ich meine, er hat Zweitliga-Erfahrung, er hat Drittliga-Erfahrung und wobei er hat ja dann eigentlich fast die meiste Zeit eher zweite Liga gecoacht, gell?
Als Cheftrainer zumindest, ja.
Braunschweig war zweite Liga und Bielefeld auch. Ja. Ja, also von daher, also ein Jahr dritte Liga, ja. Ein bisschen. Ja, also ich bin da ganz guter Dinge erstmal. Denke wirklich, bewerten kann man ihn so ein bisschen in der, oder ein bisschen bewerten kann man ihn in der Winterpause und dann danach eben etwas ausführlicher. Und ja, ich denke mal, ich weiß jetzt auch nicht, ob der ein klassisches bevorzugtes Spielsystem hat, aber dass jetzt ein 3-5-2 ist oder ein 4-4-2 ist mir eher egal. Döring ist ja von dem 3-5-2 weggegangen, ne?
Ja, wobei es da eher meistens ja eine Fünferkette war. Aber ja, klar. Also
Ja,
ja, er
genau.
hat dann irgendwann mal umgestellt
Ja.
letztes Jahr gegen Saisonende, was er dann nochmal so zum kleinen Aufschwung dann geführt hat, als man so in der Bredouille war.
Genau, das Einzige, wo ich dem Dirk bei seinem Gastbeitrag jetzt, wo ich noch eine Anmerkung zu hätte, war, Also ein klareres Spielsystem oder so. Ich meine, das Spielsystem war ja schon eigentlich klar. Das war ja auch einer der großen Nachteile. Aber ansonsten, klar, die Begeisterung hat gefehlt, die Flexibilität hat gefehlt, die Anpassungsfähigkeit hat gefehlt. Und auch die Aktivität während des Spiels so ein bisschen, auch so eine glaubhafte. Von daher.
Das ist interessant, das habe ich schon öfter gehört, weil das für mich eigentlich gar nicht so ein Kriterium ist, ob da jetzt einer an der Seitenlinie groß rumhampelt. Im Gegenteil, wenn da einer irgendwie die ganze Zeit am Rumspringen ist, das finde ich eher unangenehm.
Das meine ich nicht mit Aktivität. Ich meine, dass man, mir reicht es, er soll nicht die ganze Zeit da rumhampeln, aber er soll schon da stehen, irgendwo so, dass man ein paar bisschen so, also man sollte schon eine gewisse Emotion sehen, das muss nicht sein, aber finde ich besser. Und mir reicht es auch, wenn er mal ein Kommando reinruft, wenn er mal einen Spieler zu sich beordert, um nochmal eine Anweisung zu geben, die der dann weitergibt an die anderen Kollegen im Mittelfeld oder wie auch immer. Also sprich, dass man während des Spiels ein gewisses Coaching sieht, ohne dass das nach Show aussieht. Also so über dieses Übertriebene, da sich eh schon, also über den Schiri aufregen und sowas, das meine ich nicht. Aber einfach, dass man auch sieht, hier, er ist der Cheftrainer und er macht es und er hat da den Plan. Das hatte man halt jetzt nicht. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht entscheidend.
Ja, ich glaube, bin jetzt kein großer
Aber weißt du, was ich meine?
Döring-Verteidiger, aber ich glaube, das war schon da. Also ich meine, er war dann schon, wenn man darauf geachtet hat, schon regelmäßig dann in Kontakt da mit den Spielern in der Seitenlinie, aber ja, wie viel es dann
Gut,
gebracht hat,
vielleicht
ist eine
ist
andere
dann
Frage.
ist eher der Wunsch, dass man merkt, dass während des Spiels Anpassungen auch tatsächlich taktischer Art vorgenommen werden und nicht nur Auswechslungen. Weil das hat man eben kaum gesehen, fand ich. Und ja, einfach, dass da vielleicht so ein bisschen eine andere Energie von ihm ausgeht. Wie gesagt, auch mein Kompanie ist ja jetzt auch jemand, der jetzt da nicht rumhampelt an der Seitenlinie. Aber eine gewisse Ausstrahlung ja trotzdem hat.
Bin ja schon ein bisschen älter. Ich erinnere mich noch gerne an Valery Lobanowski zurück, den großen Trainer von Dynamo Kiew. Der saß einfach nur da und hat sich das angeguckt. Und trotzdem haben die Fußball vom anderen Stern gespielt teilweise.
Wäre für mich auch völlig in Ordnung.
Ja, könnte ich auch gut mitleben.
Da sind vielleicht jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich auch keine Erwartungshaltung.
Bräuchte man halt nochmal so einen jungen Schewtschenko oder sowas, ja.
Ja, genau. Die junge Chef Lotto. Und ja, nein, also Döring hat es ja schon geschafft, dass die Defensive einigermaßen stabil ist. Von daher gibt es da ja auch ein gewisses Fundament, auf dem man aufbauen kann. Und jetzt ist eben die Frage, wie man Ideen eben hat, auch offensiv ein bisschen das Spiel zu machen. Also es gibt ja Gegner, gegen die sollte man das Spiel auch mal machen können. Um eben ein Spiel vielleicht auch mal in gewisser Zeit zu dominieren oder eben auch eine Führung damit über die Zeit zu bringen durch eigenen Ballbesitz oder eben dann auch ein Tor zu erzwingen, indem man Druck macht. Und dass das eben, ja, wie gesagt, also er kann ja schon auf einem gewissen Fundament aufbauen. Ist ja nicht so, dass das alles Grütze war. Es war halt nicht attraktiv und letztlich auch nicht erfolgreich.
Ja, es geht jetzt auch nicht darum, jetzt den Verein vorm Abstieg zu retten, wo halt irgendwie bisher alles schiefgegangen ist, sondern man steht
Genau.
halt irgendwo in der Mitte rum, will aber eigentlich gern oben stehen. Das ist ja eine andere Voraussetzung.
Genau. Genau. Und das von daher ist es jetzt auch, denke ich mal, schon möglich, innerhalb von ein paar Wochen da gewisse Fortschritte zu erkennen. Und manchmal reicht es ja auch, wenn du defensiv einfach ein bisschen geordneter stehst oder dieser eine Fehler hinten im Strafraum nicht passiert, du keinen Elfmeter gegen dich kriegst und vorne eben, ja, und sei es, weil er gewisse Spieler nochmal gestärkt hat in Einzelgesprächen oder wie auch immer, oder dass bei Kaya dann mal der Knoten platzt, ja, und du nutzt eben die Chance und du gewinnst eben das erste Spiel in Mannheim 1-0. So. Und dann hast du oder spielst du ja von mir aus 1-1 und gewinnst dann daheim gegen Aue. So, dann hättest du 4 Punkte zum Start und dann musst du nicht ganz so schwitzig in den Dezember gehen. Ja, ja, wir werden aber jetzt auch nicht anfangen, die Sterne vom Himmel zu spielen, das ist auch klar. Und ja, wenn doch, dann nehme ich es auch gerne.
Das könnten wir jetzt eigentlich ja schon als Schlusswort stehen lassen. Ich hätte aber trotzdem noch kurz unser aller Lieblingswettbewerb, den Hessen-Pokal, noch mal kurz erwähnt.
Ja, der muss dran sein, ja.
Ja, der muss da sein.
Ja.
Genau. Genau, das ging jetzt eben ja unter dem Interimsduo gut in Baunatal 3-1. Ich sag mal, in der ersten Halbzeit eigentlich genauso, wie man sich das wünscht. Entschuldigung, frühe
Frühe
Führung.
Förderung.
Führung. und dann entsprechend nachgelegt, irgendwie, ich glaube, 3-0 zur Pause dann. Und dann sollte man meinen, kann man es eigentlich dann sicher und locker nach Hause spielen, aber da macht man sich selbst so ein bisschen das Leben schwer irgendwie dann mit dem Elfer. Und im zweiten Elfer hat dann Stritzel gehalten. Ja, da
Ja, die
hätte
Elfmeter schon auch so ein bisschen fraglich, oder?
ja, die waren schon ein bisschen dünn, also die. Vor allem der eine. Und dann der Klarste eigentlich am Schluss mit dieser seltsamen Aktion von Hübner, der wurde dann nicht gepfifft.
Der Faustballschlag,
Ja, irgendwie so hinter dem
der
Rücken,
Faustball-Rückhandschlag.
ja, das fast noch ein Eigentor damit gemacht auf die Art. Also das war ganz, ganz bizarre Situation. Aber
Nie
ja.
gesehen, ja.
Aber letztendlich ja dann halt doch ja souverän. Dann halt, ich meine, sollte man auch erwarten können gegen einen Hessenligisten. Aber gut. Jetzt geht's gegen den. Warte mal, Hessenligisten ist richtig, ne? Ja. Jetzt geht's gegen den nächsten mit Fernwald. Die spielen. Das wird wahrscheinlich dann irgendwie so im Februar, vielleicht auch erst im März dann stattfinden. Und da wird ja nochmal neu ausgelost. Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz interessant. Weil
Ja, das.
die erste Auslosung, wo man den restlichen Turnierbaum festgelegt hat, war nicht nach entsprechend der eigenen Durchführungsbestimmung. Also man kann das schon machen, dass man sozusagen das bis zum Schluss lost, aber jede Runde muss dann einzeln gelost werden und nicht indem man einen Turnierbaum vorher festlegt, so wie beim Tennis und dann sozusagen nur noch dann die Enden dann auffüllt und dann schon klar ist, wie dann der Pfad ist. Das geht wohl nicht. Das ist dann Kickers Offenbach aufgefallen, sagen wir mal. Sie haben das mal bemerkt,
Ja.
dass sie das erst bemerkt haben, nachdem sie in die nächste Runde waren und dann offensichtlich gemerkt haben, dass sie jetzt gegen den SVWW spielen müssten. Lassen wir mal so dahingestellt. Ja, ich meine, hätten wir auch schon früher drauf kommen können, dass das nicht korrekt war. Aber okay, sei es drum. Also, jetzt gibt es einen neuen Pfad nach Fernwald. Jetzt habe ich es gerade gar nicht mehr parat, wie es dann weiterginge. Aber jedenfalls gegen Offenbach oder FSV Frankfurt könnten wir dann erst im Finale treffen. Die ja so zumindest vermeintlich die größten Konkurrenten sind um den Titel. Ja, und auch dieses Jahr ist der Hessen-Pokal möglicherweise wieder unsere einzige Fahrkarte in den nächstjährigen DFB-Pokal. Ich meine, klar, wenn es gut geht, werden wir Vierter oder besser. Das wünschen wir uns natürlich alle, aber würde ich mich jetzt mal nicht drauf verlassen. Und von daher ist das immer ein wichtiger Wettbewerb.
Ja, wie sollte es sonst? Meinst du, wir wären noch Vierter oder was?
Ja,
Oder
ich sag ja, wenn
wie?
wir Vierter oder besser wären, hätten wir alle nichts dagegen, aber.
Ja, gut. Also ja, da ist der Hessen-Pokal wahrscheinlich ja auf jeden Fall. Genau. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass wir jetzt gegen Fernwald spielen. Gut, wenn wir das gewinnen, wären wir im Halbfinale.
Dann kommt
Ist das
Halbfinale,
richtig?
ja.
Ja. Genau. Ja, schauen wir mal, wie es bis dahin
Ja, genau.
dann
Also ich meine,
aussieht.
das ist jetzt noch, das wird wohl dieses Jahr nicht mehr stattfinden. Von daher können wir uns dann irgendwann mal später da wieder mit beschäftigen. Ich wollte es nur noch mal kurz anbringen. Das war eine der, ich sag mal, wenigen positiven Momente jetzt so in letzter Zeit, auch wenn es jetzt sicherlich kein Spektakel war.
Ja.
Okay, ja, also, wie gesagt, jetzt am Freitag Testspiel, nächste Woche dann auswärts Mannheim. Wir sollten jetzt eigentlich auch jeden Moment die neuen oder die weiteren Terminierungen jetzt bekommen, weil ab Dezember gibt es bis jetzt noch keine festen Anstoßzeiten. Das wird langsam jetzt auch mal Zeit. Genau. Und dann hören wir uns vermutlich hier in der Winterpause wieder, würde ich mal tippen. Oder meinst du, wir finden uns nochmal vorher hier zusammen?
Vor der Winterpause?
Mhm.
Gut, es sind jetzt 5 Spiele. Das, ja, im Dezember ist es immer meistens ein bisschen schwierig. Also, wenn es jetzt, wenn wir jetzt wirklich Bock haben aufzunehmen, werden wir das kurzfristig tun. Ansonsten denke ich, ist Winterpause ein guter Zeitpunkt, um dann die nächste Aufnahme zu starten. Ist ja auch dann gar nicht mehr so lang hin. Diesmal haben wir hatten jetzt eine längere Pause. Ja, also glaube jetzt nicht, dass wir nach 2 oder 3 Spielen wieder aufnehmen.
Ja, jetzt hätte ich fast ein wichtiges Thema noch vergessen. Aber zum Glück noch rechtzeitig eingefallen. Am Montag ist Mitgliederversammlung des SVW in Taunusstein, e.V.
Ja.
Genau. Und da gibt es unter anderem Wahlen und einen Antrag auf Änderung der Beitragsordnung. Das sind zwei interessante Punkte. Zum einen bei den Wahlen. Also gut. Klar, Präsident Markus Hanghammer und Vizepräsident Jürgen Fladung stellen sich der Wiederwahl. Das ist keine Überraschung und das ist auch meines Erachtens völlig in Ordnung so. Interessanter ist der zweite Vizepräsident. Das war bisher Florian Rentsch, der nicht mehr kandidiert oder nicht mehr antritt. Wie ich so hörte, irgendwie aus Zeitmangel oder sowas. Der war jetzt noch nicht so lange dabei. Aber da ist jedenfalls vom Ehrenrat vorgeschlagen worden, Peter Beuth, der bisher Mitglied des Ehrenrats ist, der ehemalige hessische Innenminister, dass er letztes Mal da in den Ehrenrat gewählt wurde. Das war auch schon so ein, ich fand, ein bisschen merkwürdige Aktion, wie da die Wahl abgelaufen ist, weil da halt auch nur en bloc abgestimmt wurde über den gesamten. Und bevor man da irgendwie mal Einwände bringen konnte, ob man nicht da einzeln abstimmen sollte, dann hat der Versammlungsleiter Sandro Zehner das auch schon irgendwie schnell wegmoderiert und hoppeldi hopp, das hat mir nicht gut gefallen. So, aber jetzt jedenfalls geht es nicht nur um den, nur in Anführungszeichen, den Ehrenrat, sondern jetzt um den Position des Vizepräsidenten. Und da gibt es aus Seiten der Fanszene doch gewisse Vorbehalte der Person Peter Beuth gegenüber, die sich aus seiner bis früheren Tätigkeit eben als Innenminister und damit auch, ja, mal vereinfacht gesagt, obersten Chef der Polizei in Hessen ergeben. Und Äußerungen und Handlungen, die in dieser Zeit passiert sind.
Durchaus nachvollziehbar.
Durchaus nachvollziehbar. Ich möchte es jetzt nicht im Einzelnen bewerten. Ihr könnt euch gerne mal zum Beispiel auf Insta gab es auch ein längeres Posting von der, wie heißt der Account? Supporters Wehen, glaube ich. Also da kann man sich auch nochmal nachlesen. Ich glaube, es gab jetzt auch am Wochenende im Stadion auch, weiß nicht, Aushang oder vielleicht sogar Zettel oder sowas, auf denen die Position der Fanszene nochmal erklärt wurde und warum man eine Wahl von Peter Beuth nicht befürwortet. Kann sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden, aber wenn ihr Mitglied seid und bisher noch nicht drüber nachgedacht oder bisher noch nicht sicher wart, ob ihr am Montag zur Mitgliederversammlung kommen wolltet, ja. Ich würde empfehlen, geht mal hin, es ist vielleicht wichtig.
Ja, ich denke, Peter Beuth war sicherlich während seiner Zeit als Politiker oder da auch aus dem Rahmen, dass die Polizei alles, die hessische Polizei alles so gemacht oder nicht gemacht hat, kann man ja sicherlich gewisse, ja, kann man bewerten und oder eben Scheiße finden und seine Rolle bezüglich Fußballfans, also das war ja dann auch teilweise unterirdisch,
Ja,
meiner Meinung nach.
das Interessante ist, wenn jemand offensichtlich pauschal Fußballfans so hasst, warum möchte der Vizepräsident von einem Fußballverein werden? Das ist mir noch nicht ganz klar. Also
Ja, zumindest Fußballfans vorverurteilt oder über einen Kamm schert und also so. Das verstehe ich auch nicht tatsächlich. Ich bin schon dafür, dass man Leuten auch eine zweite Chance gibt, aber wenn sich das so durchzieht über Jahre, dann geht das ja nicht ohne gewisse Überzeugung. Und ja, und dann verfolgt das ja nicht, ist das ja keine Reaktion, wo man dann sagt im Nachhinein, ja, ich hätte dich eigentlich nochmal anders bewerten sollen. Das ist einfach eine gewisse Haltung. Und ja, es passt einfach nicht zusammen. Das ist ja auch nur das eine, die eine Sache, die
Zur Diskussion.
aufgestoßen ist im Vorfeld
Ja,
dieser
genau. Es
Mitgliederversammlung.
gibt noch einen Antrag des Präsidiums zur Änderung der Beitragsordnung. Und zwar geht es darum, dass jugendliche Mitglieder, die aktiv sind, also sprich die Spieler aus dem NLZ,
Jugendspieler, ja.
genau, und also es kann ja auch jugendliche Mitglieder als Fans,
Ja, klar.
so wie wir, können ja auch Mitglied sein. Aber genau, es geht um die aktiven Spieler, also aus
Ich
dem.
verschwende meine Jugend.
Ja, genau. Und auch Angestellte, nicht nur des Vereins, sondern halt auch der verbundenen Unternehmen, also sprich der SVW in Wiesbaden GmbH, wahrscheinlich auch der Stadion GmbH. Genauer ist das nicht aufgeschlüsselt. Diese Mitglieder sollen beitragsfrei sein. Das kann man durchaus argumentieren, so als Verbundenheit, gerade für jugendliche Mitglieder oder für die Spieler geht es ja auch dann um gewisse Versicherungsthemen, dass die über den Verein dann versichert sind. Und ja, um da so als Anreiz oder vielleicht auch als zusätzliche Identifikation, dass Mitarbeiter dann auch kostenfrei Mitglied sein können im Verein. Okay, kann man machen. Was aber natürlich zu befürchten ist, dass dann plötzlich Leute, die vorher kein Mitglied waren, nur deswegen Mitglied waren, weil es eh nichts kostet, sind tatsächlich ja, weil als Angestellte des Vereins entweder wörtlich oder vielleicht aber auch einfach nur impliziert, weil eine gewisse Erwartungshaltung da ist, dann plötzlich so stimmen, wie es gern die Vereinsführung oder die Geschäftsführung vielleicht gerne hätte bei einer zukünftigen Mitgliederversammlung. Das ist natürlich schon eine reale Gefahr. Also es ist ja auch nicht so, dass es sowas noch nie gegeben hätte. Damals, als es um die Ausgliederung ging, 2008 war das, glaube ich, da tauchten dann auf einer Mitgliederversammlung dann plötzlich, glaube ich, dann die gesamte Mannschaft und sämtliche Mitarbeiter auf, die halt irgendwie Vereinsmitglied auch waren. Und die wurden vorher und nachher alle nie wieder gesehen, irgendwie aber stimmten halt damals dann eben ab. Und ich meine, traditionell sind die Mitgliederversammlungen jetzt nicht völlig überlaufen beim SVW. Das ist ein relativ kleiner Verein und von den, weiß ich nicht, 600 Mitgliedern, die es gibt oder sowas. Also wir saßen ja teilweise auch schon mit 30 oder 40 Leuten. Vor ein paar Jahren hat es mal irgendwie um die Zeit geschneit. Da weiß nicht, da waren wir, glaube ich, noch nicht mal 30 Leute oder irgendwas. Also von daher ist das dann schon ein gewaltiger Einfluss, den dann halt plötzlich eine Gruppe von Leuten dann haben könnten. Ich meine, es spricht nichts dagegen, dass jemand ordentliches Vereinsmitglied ist, seinen Mitgliedsbeitrag zahlt und dann auch Stimmrecht haben sollte. Aber ich finde es so diese. Das hat halt so ein bisschen das Potenzial, dass das zu unschönen Szenen in der Zukunft führen könnte. So, und deswegen gibt es dann einen Antrag, unter anderem von mir, aber vermutlich auch noch von anderen, dass diese Mitglieder dann kein Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung haben sollen.
Das ist der Punkt, dass Vereinsangestellte, die ja jetzt einfach nicht, also wenn du vom Verein bezahlt wirst, dann darfst du kein Stimmrecht haben. Das ist so einfach, würde ich das sehen, weil
Ja, ich denke, man kann es niemandem verbieten, tatsächlich ordentliches Mitglied zu sein. Ja, sind ja auch jetzt
nein, du,
schon.
nein, du, die dürfen ja Mitglieder sein, aber sie dürfen kein Stimmrecht haben.
Nee, ich meine, wenn du Mitglied bist und deinen Beitrag zahlst, dann zu sagen, du darfst aber jetzt nicht mit abstimmen, das wird wahrscheinlich vereinsrechtlich nicht funktionieren. Aber ich denke mal,
Das ist bei
diese.
uns aber auch so bei der Lebenshilfe. Also wir haben auch,
Ah.
wenn ich, also zumindest, ich weiß nicht, ob das rechtlich dann korrekt ist, aber man kann Mitglied werden in dem Verein. Und weil bei uns, gut, ist jetzt was ganz anderes, hat jetzt auch hier nichts verloren. Da geht es eben auch um eine Umstrukturierung. Aber die Mitglieder des Vereins wählen dann den den Vorstand oder dann den Aufsichtsrat, wenn es eine GmbH wird. Und ja, also im Endeffekt hieß es dann auch, also Angestellte, nee, Quatsch, nee, die haben doch, man hat ein Stimmrecht, aber man darf sich nicht wählen lassen, so rum. Ist nochmal was anderes. Aber es ist, das Problem ist bei uns halt, dass es eben sehr überschaubar ist von den Mitgliederzahlen und der Verein natürlich auch vorsorglich mit dem 26er-Club, wo du eben genau, wo du ein günstige, wo du recht günstig Mitglied wirst, um eben Vergünstigung beim Ticket zu haben vor allem und gewisse Vorkaufsrechte, aber eben kein Stimmrecht hast.
Ja, also
Und
das wird ja von
das.
Fanszene auch zu Recht ja kritisiert. Das ist ja keine Mitgliedschaft in dem Sinne, das ist ja letztendlich ein Kundenbindungsprogramm.
Ja, genau.
Ja.
So, genau. Da geht es halt eben darum, dass du Geld sparst und an Tickets kommst. So. Aber hat mit dem Verein nichts zu tun. Und ich sag mal, wenn das jetzt hier so laufen würde, wie bei hier, dass praktisch die, selbst wenn die Mitarbeiter eben, was weiß ich, dann machen sie es halt so, dass die ihren Mitgliedsbeitrag zahlen und dann kriegen die dann vielleicht das als Bonus erstattet. Was weiß ich, kann der Verein ja machen. Ist ja dann linke Tasche, rechte Tasche. Dann hast du aber so Leipzig, also ist natürlich noch nicht RB Leipzig Verhältnisse, aber so in die Richtung, ne? Also wo praktisch der Verein dann die Mitglieder aushebelt. Also weil es ja nicht so viele Mitglieder gibt oder nicht so viele Mitglieder anwesend sind, das ist natürlich dann auch, ist man dann teilweise auch selbst schuld. Aber das ist ja dann im Prinzip der Weg, den Leipzig geht.
Ja, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen speziell, weil die hatten ja dann halt extrem hohe Hürden, ja, dass du überhaupt Mitglied werden konntest. Wofür sie, ich weiß nicht, ob sie
Ja,
das noch machen
natürlich
dürfen, aber
ist das anders,
die hatten ja dann
aber im
tatsächlich nur eine Handvoll.
Ergebnis wäre es ja dann trotzdem so, dass der Verein bestimmt, wo es lang geht und die Mitglieder aushebelt.
Ja.
So, wenn da jetzt genug, wie du sagst, wenn dann auf einmal die Mannschaft auftaucht und die ganzen Angestellten und um halt gewisse Dinge durchzuwinken, die man sich so vorstellt. Mein Arbeitskollege ist Dresden, ist ja Dynamo Dresden-Fan, die kommen aus Dresden. Der war da jetzt auch wieder am Wochenende. Und der hat gesagt, die haben auch Mitgliederversammlung und im Vorfeld haben sie den Sportdirektor jetzt entlassen, weil da auch, da ist halt dann ganz anders Druck auf dem Kessel, ne? Und da ist dann auch scheißegal, ob die Mannschaft da als Mitglied mitstimmt, weil da ist natürlich eine ganz andere Mitgliederzahl.
Ja,
Da
klar.
kannst du sowas nicht machen. Bei uns ist es dann eben noch relativ entscheidend, ja. Aber gut, man kann dieses Beitragsfreie ablehnen, hoffentlich. Sagen wir, lassen wir die Personalie jetzt mal Peter Beuter außen vor, aber also was das angeht, das andere sehe ich als langfristig wichtiger an noch, weil dann jegliche Entscheidung dann ja eben, also dann macht ja eine Mitgliedschaft auch, es sei denn, es schaffen wir jetzt sehr viele Mitglied zu werden, ansonsten wird es ja unattraktiver.
Ja.
Wenn es sinnlos ist, so ein bisschen. Und das darf eigentlich nicht sein.
Also ich meine, zum einen ist da auch die Formulierung, war, glaube ich, mit dem Verein verbundene Unternehmen. Ja, wenn das jetzt, das ist jetzt nicht näher spezifiziert, das könnte jetzt zum Beispiel auch die Britta GmbH sein, ja? Oder
Ja, kann
Britta,
ja im
weiß ich
Prinzip
nicht,
jeder
was ist
Sponsor
denn?
sein.
Ja, aber ich meine, also Britta wäre ja jetzt nur realistisch, die sind ja auf jeden Fall mit dem Verein verbunden. Auch
Ja.
so. Und wenn da jetzt, keine Ahnung, plötzlich 1000 Mitarbeiter
Ja.
mal dazu zu Mitgliedern deklariert werden und dann da zur Abstimmung kämen, dann kannst du halt hier mobilisieren, wie du willst. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber
Ja.
das ist
Ist
halt jetzt,
möglich dann.
ist halt jetzt eben nicht so genau ausgedreht. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Letztendlich, de facto, gibt es genau einen, der was zu sagen hat. Das ist halt eben der Präsident und Mehrheitseigentümer von der GmbH, sei es jetzt direkt oder indirekt. Das ist Markus Hankamer, das ist ganz klar. Und wenn der eines Tages mal sagen sollte, ich habe hier auf den Scheiß keine Lust mehr, ob er das kann, ist noch eine
Ja.
andere Frage. Aber ja, dann wird es schwierig. Also
Das
von
stimmt.
daher ist das eh alles ein bisschen eingeschränkt. Aber warum man jetzt dann noch zusätzlich so eine Flanke aufmacht, das ist mir halt nicht klar. Und gut, bevor man da jetzt halt ja, sich da unnötigen Diskussionen stellt, denke ich, vielleicht ändern Sie Ihren eigenen Antrag auch noch ab und dann passt das.
Spannend.
Genau. Also, das aber letztendlich. Für alle, die hier zuhören und bisher noch nicht vorhatten, am Montag zur Mitgliederversammlung zu kommen, tut es, kommt, nehmt euer Stimmrecht wahr, als das ist ja der, ich sag mal, der einzige Hebel, den man als Vereinsmitglied hat, dass man halt eben, oder der einzige wesentliche, dass man halt zur Mitgliederversammlung kommt und da teilnimmt und abstimmt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel, einen Haken dran, den Deckel drauf.
Ja, beides.
Genau. Sind wir mal gespannt, wie die Versammlung am Montag läuft. Und genauso gespannt sind wir natürlich dann auch, wie es jetzt mit dem neuen Trainer beim SVW in Wiesbaden vorwärts geht.
Genau. Achso, was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist ja so ein schwieriges Feld, wenn man sich so Kommentare bei Social Media durchliest.
Oh.
Aber die Kommentare zur Verpflichtung von Daniel Scherning, die dann so mit einem gelb-blauen Kreis dann versehen waren im Abschluss, also damit man zeigt, dass man aus Braunschweig kommt, die waren alle sehr positiv.
Okay.
Also viele, oder nicht viele, aber zumindest das, was ich gelesen habe, alle, die aus Braunschweig kommentiert haben, und es waren ganz paar, haben ihm viel Erfolg gewünscht und also zumindest menschlich, also die haben da jetzt,
Tragen keinen Groll hinterher.
genau, also die waren da, waren ihm wohlgesonnen und haben ihm da alles Gute gewünscht oder uns da beglückwünscht zu der Verpflichtung. Also genau, also das war alles, was ich gelesen habe und ich habe es jetzt nicht vertieft. War alles positiv, von daher, genau.
Nehmen wir das
Mal
nochmal
mit für die.
mit als guten Abschluss.
Genau.
Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Schaut auch gerne mal auf stehblock.de vorbei. Abonniert gerne auch den Newsletter oder folgt dem Kanal auf WhatsApp. Dann kriegt ihr auch immer mit, was da neu ist. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin,
Genau.
macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.